Wie wir ja vorhin schon hören konnten aus der Lesung von Dieter, geht es heute um die Gemeinde in Thessalonich. Und ich habe als Predigtthema eben den ersten Thessalonicher Brief ausgewählt, wollte mit euch da ein paar Schneisen durchschlagen und beschreiben, was Paulus da an die Thessalonicher geschrieben hat. Es ist ja vermutlich sein erster Brief, den er geschrieben hat. Man ist sich nicht ganz sicher, es könnte sein, dass Galater noch vorher war. Aber auf jeden Fall war Thessalonich die zweite Gemeinde, die in Europa gegründet wurde. Die war damals die Hauptstadt von Mazedonien. In etwa 100.000 bis 200.000 Einwohner. Da ist man sich nicht ganz sicher, wie viele Menschen damals zur Zeit Paulus gelebt haben in Thessalonich. Aber ist doch nah verwandt mit Hamburg. Irgendwo ist eine Hafenstadt gewesen, hat weit ins Hinterland hineingereicht. Also wenn man jetzt Hamburg so als Zentrum sehen würde und das Hinterland, das übrige Deutschland. War eine wichtige Hafenstadt und hatte eine direkte Verbindung nach Rom, diese sogenannte Via Ignatia, und dadurch eine ziemlich wichtige Stadt. Damals heißt heute Thessaloniki, ja, liegt in Griechenland. Und Paulus kam dahin mit seinen Gefährten Timotheus und Silas, beziehungsweise Silvanus, vermutlich ein und derselbe. Und haben vorhin schon einiges erlebt in Philippi, einiges erlebt und Verfolgung vor allem. Und kamen dann dahin und da ist wirklich ein Wunder passiert, was Paulus gesehen hat. Er war wahrscheinlich nur 3 bis 4 Wochen da. Es steht beschrieben, dass er an 3 Sabbaten gepredigt hat in der Synagoge und musste dann auch schon wieder die Stadt verlassen. Warum? Verfolgung. Aber in dieser Zeit muss Erstaunliches passiert sein. Wir hören schon aus der Apostelgeschichte, dass eine ganz große Menge an Heiden zum Glauben gekommen sind, darunter auch sehr viele vornehme Frauen, wie beschrieben steht. Und das scheint auch sehr wichtig zu sein. Ich lese jetzt mal vor aus dem ersten Kapitel, die Verse 4 bis 8. Da steht: Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Und im zweiten Kapitel steht dann noch ein Vers: Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das Wort Gottes, das es auch ist. Die Menschen in Thessalonich wussten, diese Männer, die hier kommen, sind von Gott. Es gab ja viele Prediger damals, die herumgezogen sind von Stadt zu Stadt, auch um, oder vor allem um Geld zu verdienen oder Geld zu machen. Und Paulus geht da entschieden dagegen an, sondern er sagt hier: Ihr habt geglaubt, dass wir von Gott sind. Und ihr habt geglaubt, dass wir von Gott geschickt wurden. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott für uns wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also, Paulus hat nichts aus Eigennutz gemacht, wissen wir ja auch. Dafür lobt er aber auch die Thessalonicher, dass sie das anerkannt haben von Anfang an, und er lobt vor allem ihren großen Glauben, wie sie das Wunder des Evangeliums angenommen haben. Paulus sah eben dieses Wunder der Gemeindegründung und er berief sich nicht auf eine eigene Leistung, er berief sich nicht auf eine besondere Missionsstrategie oder eine erfolgreiche Methode oder irgendeine andere erfolgreiche Theologie, sondern es war allein Gottes Wirken, das in Thessalonich so ein großes Wunder geschehen konnte. Allerdings war es auch so, dass der Teufel von Beginn an wusste, was dort möglich ist und alles daran gesetzt hat, um Paulus wieder zu vertreiben aus der Stadt. Paulus konnten sie ja damals nicht finden, die Juden, die wollten, dass Paulus die Stadt verließ, haben sie Jason, der einige beherbergt oder bei dem sie beherbergt waren, und ihn haben sie eben dazu getrieben, dass er eine Kaution hinterlassen musste, bis Ruhe eingekehrt war. Es steht nicht beschrieben, welche Kaution, ob das finanziell irgendeine Kaution war oder wahrscheinlich war es natürlich finanziell, ein Geld zu hinterlegen. Was genau geschehen musste, ob Paulus seine Arbeit dafür abbrechen musste oder ob so lange Ruhe sein musste in der Stadt, was auch immer, wissen wir nicht. Allerdings war das, was geboten wurde damals von den Juden bzw. von den Oberen der Stadt in Thessalonich. Im zweiten Kapitel lese ich weiter. Denn liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind. Und um das Maß ihrer Sünden alle Wege voll zu machen, wehren sie uns, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Hier geht Paulus genauer ein auf Verfolgung. Er schreibt, dass sie von Anfang an, das heißt wirklich von der ersten Minute an in Thessalonich, wohl das Wort Gottes gepredigt haben, aber auch gleichzeitig gesagt haben, dass Bedrängnisse kommen werden, dass mitunter Verfolgung kommen wird. Und es ist dann tatsächlich so geschehen, denn der Brief ist ja auch relativ kurze Zeit danach schon geschrieben worden, nach dieser Gemeindegründung. Man schätzt ungefähr ein halbes bis ein dreiviertel Jahr später von Korinth aus. Und das heißt, die Gemeinde wurde damals schon verfolgt. Sie haben irrsinnige Bedrängnisse erlebt, so wie es eigentlich üblich war von den Juden, in der Regel die eifersüchtig waren, aufgrund des großen Zulaufes, das christliche Gemeinden erfahren haben. Das ist das übliche Spiel, da kommt der Neid dazu. Das möchten wir nicht, und da haben sie dann natürlich alles daran gesetzt, um diesen neuen Weg, wie er beschrieben war, unter Druck zu setzen, beziehungsweise Menschen, die dem folgen, unter Druck zu setzen. Trotzdem lobt jetzt hier Paulus eben diese Bedrängnisse, also die Standhaftigkeit in diesen Bedrängnissen von den Thessalonichern, wie sie dagegen angegangen sind, beziehungsweise wie sie eben standhaft geblieben sind. Im dritten Kapitel geht es darum, Paulus hat ja die Gemeinde, wie gesagt, verlassen. Von Thessalonich ist er weiter nach Beröa und dann nach Korinth, nach Athen und dann nach Korinth, und hat mehrmals versucht, wieder zurückzukommen nach Thessalonich, die Gemeinde wiederzusehen. Ist ihm aber nicht gelungen. Er beschreibt so, dass der Satan es verhindert hat. Jetzt hat er Timotheus zurückgeschickt. Ich lese jetzt mal vor aus dem dritten Kapitel. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben, und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wanken würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns zurückgekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns danach sehnen, euch zu sehen. Hier sehen wir, Paulus ist froh darüber, wie sich der Glaube in der Gemeinde entwickelt. Er sieht Gottes Wirken, dass das tatsächlich funktioniert, ohne dass er jetzt persönlich anwesend ist bei der Gemeinde. Und ist natürlich froh darüber, mit welchen Nachrichten Timotheus von Thessalonich nach nach Korinth zurückkehrt. Im vierten Kapitel geht der Apostel jetzt darauf ein, die Heiligung zu wahren. Er mahnt sozusagen die Gemeinde zu einem Leben in der Heiligung und beginnt mit Erinnerung an die Ermahnungen, die er schon zu Beginn, also zur Gemeindegründung, gegeben hat. Gott will eben die Heiligung der Gemeinde und er greift hier in diesem Kapitel und diesem Abschnitt zwei Beispiele heraus, die wahrscheinlich für diese Zeit zutreffend waren, für diese Stadt auch zutreffend waren. Und zwar einerseits die Enthaltsamkeit von leidenschaftlicher Begierde, also von sexuellen Dingen. Und auf der anderen Seite der Verzicht, Brüder geschäftlich zu übervorteilen. Thessalonich war eine sehr moderne Stadt für diese Zeit. Und kann man durchaus, wie schon gesagt, mit Hamburg heute vergleichen, dass Geld und alles um Sex eine große Bedeutung hatte und das für Christen damals eine große Herausforderung stellte. Und in diesem Abschnitt geht Paulus darauf ein, weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Noch einmal ganz klar die Ermahnung: Wenn ihr das macht, dann verachtet ihr nicht uns als Apostel, sondern ihr verachtet Gott, der uns gesandt hat. So Paulus in diesem Abschnitt. Jetzt war in Thessalonich so, dass wohl einige Geschwister gestorben sind. In dieser kurzen Zeit muss so gewesen sein, denn es gab Unsicherheit darüber, was mit den Menschen passiert, die sterben, bevor Jesus wiederkommt. Sie waren ja in der Naherwartung, dass Jesus bald wiederkommen wird. Was ist jetzt mit denen, die entschlafen wird? Und im vierten Kapitel geht Paulus genau darauf ein. Und zwar entwirft er in diesem Abschnitt eine Art apokalyptischen Fahrplan, dessen Ziel eben die endgültige Vereinigung der Christen mit ihrem Herrn ist. Unter Zuhilfenahme von zahlreichen traditionellen Bildern, eben wie Dieb in der Nacht, Wehen in der Endzeit oder geistliche Waffenrüstung, mahnt er dann zur Wachheit und zur Nüchternheit. Ich lese mal vor. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst daher wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, in der Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ich habe einige Kommentare darüber gelesen, es sind unterschiedliche Herangehensweisen, was das jetzt genau bedeutet, was Paulus da geschrieben hat. Kann sein, dass das so ist, dass Christen, wenn Jesus jetzt wiederkommt, Christen entrückt werden und dass das unsichtbar für die übrigen Menschen in der Welt stattfindet. Ist eine Meinung darüber. Ist nicht ganz klar herauszusehen. Auf jeden Fall ist aber klar, Jesus wird alle zu sich holen, egal ob sie sterben, bevor er kommt, oder noch am Leben sind. Und das wollte Paulus den Thessalonichern mitteilen. Und zum Schluss, der Schlussabschnitt im 5. Kapitel, gibt Paulus noch einmal einige Punkte, oder versucht Paulus, die zwischenzeitlich entstandene Gemeindestruktur zu stärken. In einer Reihe von Einzelanweisungen gibt er so holzschnittartig ungefähr vor, wie eine christliche Gemeinde arbeiten soll, beziehungsweise was für eine christliche Gemeinde wichtig ist. Er schreibt hier: Wir bitten euch, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allerzeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Und mit dem letzten Vers oder mit einem der letzten Verse wollte ich auch die Predigt heute beenden und euch diesen Segen wünschen, den Paulus hier den Thessalonicher wünscht. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen.